Ein liebevolles Hallöchen an alle Zuhörer und einen wunderbaren Sonntag. Und letztes Mal hatten wir ja wohl den interessantesten und wirklich wichtigsten Bericht über die Borax-Informationen erhalten, die uns helfen können, gesund zu werden. Ganz ehrlich, ich hatte das auch schon mindestens einmal im Jahr kurmäßig ausprobiert und ich muss sagen, das hilft bei vielen Symptomen und eben auch bei der Entkalkung der Zirbeldrüse, was man nicht außer Acht lassen sollte und welches man im Internet locker googeln kann. Und ebenfalls für jedermann, der sich mit dem Thema noch nicht vertraut gemacht hat, ist das sehr aufschlussreich und brisant. Thema Zirbeldrüse solltest du aber mal in Erwägung ziehen, wenn du es noch nicht gemacht hast. Auch fiel dort noch hinein im Vergleich zu Borax, das herkömmliche, sehr toxische Natriumchlorid, vor allen Dingen mit D am Ende geschrieben, das Tafelsalz. Einfach noch einmal in den Bericht hineinhören, solange es möglich ist. Über das Salz hatte ich ja schon im Vortrag gesprochen und auch darüber, dass es einen auf längere Sicht töten kann. Das sollte einem zu denken geben. Und dann hatten wir noch das sehr wichtige und hilfreiche DMSO, Dimethylsulfidoxid. Und heute kommen wir zum dritten ebenso wirklich tollen Naturheilmittel, dem Wasserstoffperoxid. Ja, du hast richtig gehört, es geht einfach nur spannend weiter. Da bin ich ebenfalls vor circa 20 Jahren über einen Bekannten darauf hingewiesen worden und habe es natürlich gleich ausprobiert. Und deshalb zitiere ich auch hier wiederum aus diesem mir zugestellten Bericht, zwischendurch kommen auch noch ein paar Einwürfe von mir, aber über das Wasserstoffperoxid, um keine Details zu vergessen, neben meinen eingeworfenen, ja, wie ich schon sagte, Zwischenkommentaren. Und dann kommen wir noch zu weiteren Erkenntnissen, wie den physiologischen Ablauf im Organismus, zu dem wir das letzte Mal nicht mehr kamen. Und ich hoffe, dass wir heute noch dazu kommen. Also lasst euch überraschen, los geht's. Ja, ich selbst, als ich das zum ersten Mal hörte, habe ich meinen Ohren auch nicht so recht getraut. Wasserstoffperoxid, das brachte ich immer irgendwie mit den Haaren und Friseuren zu in Verbindung. Aber ihr werdet euch wundern. Es ist natürlich günstig und sehr wirksam. Ja, das sind Geheimnisse der Gesundheit. Wasserstoffperoxid. Ja, und es ist eben nicht nur für das Bleichen der Haare. Wasserstoffperoxid besteht gemäß seiner Formel H2O2 aus Wasser und atomarem Sauerstoff. Atomarer Sauerstoff dringt im Gegensatz zu atmosphärischem Sauerstoff direkt in die Zellen des Organismus ein. Wasserstoffperoxid in der Natur. Wasserstoffperoxid ist bei weitem keine künstlich geschaffene Verbindung, die man nur durch chemische Reaktionen unter Laborbedingungen erhält. Die uns umgebende Natur enthält diese Verbindung in bemerkenswertem Ausmaße. Wasserstoffperoxid befindet sich im Regenwasser und Schnee, wo es in der Bergluft aus atmosphärischem Ozon gebildet wird. Also einfaches Schütteln einer Flasche mit Wasser und die daraus resultierende Sättigung des Wassers mit Sauerstoff führt schon zur Bildung einer gewissen Menge Wasserstoffperoxid. Also ich mache das wirklich regelmäßig. Oder bevor ich trinke, schüttel ich erstmal. Infolgedessen sich die Reinheit des Wassers auch erhöht und der Geschmack wird wirklich also verbessert. Das einfach mal ausprobieren. Ich verwende in meinem Wasser unter anderem schon Gitsteine. Beim Schütteln der Flasche lösen sich somit auch Ionen des Heilsteins. Darauf komme ich jetzt nicht zu sprechen, aber über Schungitsteine kann ich natürlich auch später zu einem anderen Zeitpunkt noch einiges sagen. Ich mache das schon sehr lange und mein Wasser schmeckt für mich immer sehr gut, wie aus einer reinen Quelle. Wasserstoffperoxid ist in frischem Obst und Gemüse enthalten, die noch keiner kulinarischen Verarbeitung unterzogen wurden. Das ist natürlich ganz entscheidend. Erwärmen, kochen, braten vernichtet eine stattliche Menge des enthaltenen Sauerstoffs. Ich bin davon überzeugt, dass es alles vernichtet. Darum sind zubereitete Gemüse im Grunde genommen, mögen sie auch einige Vitamine enthalten, was ich nicht glaube, eher vielleicht noch Mineralien und Ja, Spurenelemente vielleicht, aber ansonsten ist es bereits tot. Dasselbe gilt auch für Fruchtsäfte. Wenn sie frisch gepresst sind, sind sie reich an Sauerstoff, daher haben sie die Fähigkeit, den Körper zu reinigen und ihn mit Lebensenergie zu versorgen. Also die im Handel erhältlichen Säfte sind weit davon entfernt, frisch zu sein. Normalerweise sind es rekonstituierte Konzentrate, die vielleicht noch künstlich mit Vitaminen angereichert sind, aber aus Sicht der Sauerstoffsättigung absolut leere Produkte. Ja, Wasserstoffperoxid ist es ein Arzneimittel, einfach billig, aber nicht rentabel. Wenn wir diese oder jene Arzneimittel zur Heilung unserer Krankheiten einnehmen, machen wir uns recht selten Gedanken darüber, woraus sie bestehen, was sie enthalten, wie sie hergestellt werden, etc. Die pharmazeutische Industrie ist ein riesiges, auf Umsatz ausgerichtetes Geschäft. Ihre gesamte Tätigkeit ist auf die Entwicklung neuer Medikamente ausgerichtet. Naja, und demzufolge auf immer größere Gewinne. Also auf die Heilung von Menschen. Das Ergebnis ist, dass moderne Arzneimittel immer komplexer werden, sowohl in ihrer Zusammensetzung als auch in ihrer Wirkung. Das Problem besteht darin, dass nicht nur Symptome verschwinden, sondern auch zahlreiche Kontraindikationen und Nebenwirkungen existieren. Je komplexer ein Präparat ist, desto komplexer sind auch die Wirkungen auf den Organismus. Ja, und man fragt sich natürlich, wenn Wasserstoffperoxid so ein einfaches und effektives Mittel ist, warum wird es dann nicht überall angewandt? Dafür gibt es natürlich mehrere Gründe. Erstens, ungeachtet der Tatsache, dass die heilsame Wirkung von H2O2 schon seit 200 Jahren erforscht wird, kann es sein, dass ein Mediziner, der gerade seine medizinische Ausbildung abgeschlossen hat, noch nie etwas von diesen Forschungen gehört hat. Für die Entwicklung neuer Medikamente gibt eine große Firma jährlich bis zu 9 Millionen Dollar aus. Wozu soll man sich also damit arrangieren, dass irgendein Pfennig oder heute Cent-Artikel möglicherweise wesentlich effektiver ist als extrem teure Präparate, ja? Ja, aber Wasserstoffperoxid heilt. Zum Vater der inneren Anwendung des Wasserstoffperoxids H2O2 in Russland wurde Professor Ivan Pavlovich Neumivakin, Mensch des Jahres 2002. Er begann bereits 1966 mit der Erforschung von H2O2, als er sich mit den medizinisch-biologischen Problemen bemannter Raumflüge beschäftigte. Doktor der Medizin Professor Ivan Pavlovich Neumivakin, Staatspreisträger und Träger des Titels Russlands Bester Heiler, Autor von über 200 wissenschaftlichen Arbeiten, 85 Erfindungen, 78-jährig steigt er Treppen bis in das siebte Stockwerk, führt ein aktives Leben, schreibt nach wie vor Artikel und heilt Kranke. Mit 52 Jahren litt er unter Atherosklerose mit primärer Schädigung des Herzens und Gehirns. Sein Blutdruck lag bei 180 zu 100. Arteriosklerose gilt in der Medizin offiziell als nicht umkehrbar. Woran dachte er also? Dr. Neumivakin trotz dem Tod und entscheidet sich regelmäßig, jetzt kommt's, H2O2 einzunehmen. Heutzutage gibt es mehr als 6000 Artikel über die innere Anwendung von H2O2, was eine Revolution in der Medizin ausgelöst hat. Aber welche Erkrankungen können mit Hilfe von Wasserstoffperoxid behandelt werden? Gefäßerkrankungen des Gehirns, Alzheimer, Herz- und Gefäßerkrankungen, Angina, Asthma, Emphyseme, Leukämie, Diabetes, Multiple Sklerose, rheumatoide Arthritis, Morbus Parkinson, Migräne, Krebs und sogar AIDS. Besser bekannt sind seine Anhänger, Dr. W.D. Kusmin und der amerikanische Arzt und Wissenschaftler, W. Douglas, Wasserstoffperoxid ist ein wirksames Mittel gegen Viren, Bakterien und Pilze, ist in der Lage, mit einer Vielzahl von Infektionen und Krankheiten fertig zu werden und wird verwendet, um die meisten lebensnotwendigen Vorgänge aufrechtzuerhalten. Außer den Herz- und Gefäßerkrankungen, bei deren Behandlung man mit der aktiven Anwendung von Wasserstoffperoxid begann, können chronische Bronchitis, Emphyseme sowie Allergien geheilt werden. Das Mittel kann Krebszellen liquidieren, es oxidiert und entfernt an Gewebswänden haftende Fette, kann Leukämie heilen. Es gibt so gut wie keine Kontraindikationen, natürlich muss man die Dosierung richtig wählen. Es gibt keinen Grund, sich über Verbrennungen bei der Einnahme zu beunruhigen. Beginnen Sie zunächst mit einer geringeren Dosis, bis sich Ihr Organismus an das Mittel gewöhnt hat. Genauso empfehle ich es eben auch, genauso habe ich es eben auch gemacht. Ich habe mich wirklich sehr, sehr langsam an dieses Mittel gewöhnt und ich nehme es heute regelmäßig immer noch. Es dürfen gleichzeitig keine weiteren Medikamente eingenommen werden. Naja, wenn du gesund bist, dann brauchst du das auch nicht. Dann machst du das einfach prophylaktisch und weil unsere Zellen brauchen einfach diesen atomaren Sauerstoff. Und zwischen den Einnahmen muss mindestens eine Stunde Abstand gewahrt werden, wenn du Medikamente noch nimmst. Bewegung und körperliche Arbeit ist seit Millionen von Jahren der natürliche Zustand des Menschen. Der Ersatz körperlicher Arbeit durch Maschinen sorgt dafür, dass Menschen weniger tief atmen. Die Luft selten anhalten, was zu Hypodynamik führt. Der sehr wichtige und nützlicher biologische Rhythmus des kräftigen Aufpumpens der Lungen, also schwere Atmung gleich leichte Atmung, verschwindet allmählich. Heutzutage läuft Folgendes ab. Eine Umgebung des Komforts und der Entspannung, a. erschlaffter Allgemeinzustand, a. flache Atmung, a. Atrophie der Lungen, a. Hypoxie, a. Krebs. Der Zusammenhang zwischen mangelnder Sauerstoffversorgung und Krankheiten ist bewiesen und bestätigt. W. Spencer Hui: Normales Leben ist nicht vorstellbar ohne rhythmische Verbrennung und Oxidation, sagte der berühmte Magister der Medizin Salmanow. Im Organismus findet ein unaufhörlicher Verbrennungsprozess statt. Speisen und abgestorbene Zellen werden verbrannt, was ohne Sauerstoff unmöglich ist. Und es scheint, dass der Löwenanteil des Sauerstoffs bei der Verdauung benötigt wird. Und für den Organismus ist es wichtiger, den Sauerstoff gemeinsam mit Nahrung und Wasser aufzunehmen, als über die Lungen. Und die Speisen sollten gesättigt mit Sauerstoff, also lebendig sein. Und somit wird Wasserstoffperoxid H2O2 benötigt, um atomaren Sauerstoff zu ergänzen, von dem der Körper nie genug haben kann. Und insbesondere bei Hypodynamik, mehrfach verarbeiteten oder abgekochten Speisen, abgekochtem Wasser. Doch anstatt stark mit Sauerstoff angereicherte Lebensmittel zu erfinden, verbessern wir Heizgeräte, die den Sauerstoff aus den Lebensmitteln vollständig entfernen. Der Organismus fordert entweder Rohkost oder aber gekochtes Essen, jedoch mit Ergänzung des Sauerstoffs. Professor Neumivakin empfiehlt für die innere Anwendung handelsübliche 3%ige H2O2-Lösung, beginnt mit 2 bis 3 Tropfen maximal auf einem Esslöffel Wasser, 3-mal täglich. Die Dosis wird täglich um einen Tropfen erhöht. Nur zur Gewöhnung. Nach 7 Tagen ist eine Dosis von 10 Tropfen auf einem Esslöffel Wasser erreicht. Und so machen Sie eine 10-Tage-Kur mit 3-mal täglich 10 Tropfen, danach 2 bis 3 Tage Pause. Diese Kur kann man das ganze Leben über anwenden. Gegenanzeigen gibt es für Wasserstoffperoxid nicht. Also ich speziell habe auch schon, ich nehme mehr Tropfen, weil ich es auch nicht jetzt 3-mal täglich mache, sondern eigentlich nur morgens. Und dann nehme ich schon gewissermaßen viel mehr Tropfen zu mir und das ist überhaupt nicht schädlich. Ich empfehle jedem, den Kranken wie auch den Gesunden, es sich zur Regel zu machen, Wasserstoffperoxid täglich einzunehmen, vom morgigen Tag an bis zum Lebensende. Natürlich, in erster Linie ist alles erstmal Gift. Es kommt immer nur auf die Menge an. Genau, die Antwort für die Skeptiker. Heutzutage schämt man sich nicht mehr krank zu sein. Es ist richtig gehend zur Mode geworden. Die Zahl der Kranken steigt. Ärzte sind gezwungen, auf einer Skalpellklinge zu balancieren. An der Grenze zwischen Leben und Tod, zwischen Unter- und Überdosierung, Narkose, zwischen Patient und Pharmaindustrie, Staatsanwaltschaft und Versicherungsgesellschaften. Und was braucht ein Arzt am meisten? Kranke. Erinnern Sie sich, schreibt hier Dr. Noemi Wakin. Alle Dinge sind Gift und nichts ist ohne Gift. Allein die Dosis macht es, dass ein Ding kein Gift sei. Es gibt keine schädlichen Stoffe, es gibt nur schädliche Dosierungen. Geflügelte Worte von Paracelsus, berühmter Arzt und Vater der Pharmakologie. Er trat mit seinen billigen Fläschchen in einen ungleichen Kampf mit einer leistungsfähigen medizinischen Maschinerie, wurde zur Bedrohung für jene, die große Gewinne aus dem Leiden der Menschen zogen. Und irgendwann fing es mit den teuren Antibiotika an, aus Schimmelpilzen. Uah, mir graut's jetzt schon. Dr. J.S. Haldone berichtete 1919, dass im Blut gelöster Sauerstoff eventuell ein gutes Mittel gegen Infektionen sei. Wasserstoffperoxid ist eine Sauerstoffquelle für das Blut. Daran besteht kein Zweifel. Aber die vorherrschende Expertenmeinung ist, dass dies keinen Wert hat. Die hyperbarische Sauerstofftherapie, bei welcher Sauerstoff unter Druck ins Blut gepumpt wird, kann bei Kohlenmonoxid, Cyanid- und Rauchvergiftung lebensrettend sein. Aber Sauerstoff unter Druck ins Blut zu pumpen, ist eine teure Angelegenheit und man benötigt eine teure Anlage dafür. Wasserstoffperoxid kostet ja nur Cent. Das bedeutet, wir verfügen über ein ernstzunehmendes und preisgünstiges Mittel, um Krebs zu bekämpfen. Krebszellen mögen keinen Sauerstoff. Emphyseme der Lungen, AIDS und andere schwere Erkrankungen. Bei innerer Anwendung lindert Wasserstoffperoxid sehr schnell allergische Reaktionen, heilt grippale Infekte und andere Virusinfektionen. Wasserstoffperoxid kann hervorragend zur Bekämpfung von Bakterien eingesetzt werden und behindert das Wachstum von Geschwüren. Also, wenn man sich zum Beispiel mal geschnitten hat oder so, dann machst du auf die blutende Stelle gleich ein bisschen Wasserstoffperoxid. Ja, und das ist natürlich klar, dass sich die Wunde dann auch auf gar keinen Fall entzündet. Die ersten wissenschaftlichen Schriften über Wasserstoffperoxid erschienen vor 180 Jahren. Einer der ersten Enthusiasten der Peroralen über den Mund, ja, Darreichung von Wasserstoffperoxid war Walter Grotz. Er litt an schwerer Arthritis, befreite sich aber innerhalb von 16 Tagen mit der Einnahme von Wasserstoffperoxid fast vollständig davon. Daraufhin rief er die American Cancer Society an, um die Meinung der dortigen Ärzte zu den heilenden Eigenschaften des Peroxids zu hören. Die Ärzte erklärten ihm, dass diese wundersamen Eigenschaften nichts anderes seien als Scharlatanerie. Für seine Heilung bezahlte Grotz gerade einmal damals $6. Seit 1920 sind bis zum heutigen Tag mehr als 6000 Artikel über die therapeutische und wissenschaftliche Anwendung Wasserstoffperoxids gedruckt worden. Es scheint, als wären die auffallenden klinischen Heilerfolge des Wasserstoffperoxid seit über 75 Jahren unbemerkt geblieben. Ja, offiziell wurde der Sauerstoffgehalt im arteriellen Blut vor und nach der Infusionstherapie gemessen. Nach der Infusion erhöhte sich der Sauerstoffgehalt von 60 auf 80%, ein sehr deutlicher Anstieg. Selbst rein venöses Blut, das dem Patienten abgenommen wird, hat eine deutlich hellere Farbe. Wasserstoffperoxid ist ebenfalls für die Bildung hormonähnlicher Substanzen, Prostaglandine genannt, erforderlich, die den Energieaustausch im Organismus regulieren. Wasserstoffperoxid, das von der Askorbinsäure, also dem Vitamin C, gebildet wird, induziert die Synthese von Prostaglandinen, die bei Entzündungen und Erkältungen helfen. Und es gibt eine Reihe von Dr. Noemi Varkins Anwendungen mit Wasserstoffperoxid oder Behandlungen mit Wasserstoffperoxid. Also es hilft auf jeden Fall auch bei Sinusitis und Angina, Parodontitis und Zahnfleischbluten beispielsweise, schmerzhafte Stellen. Also wird es als Kompresse aufgelegt. Und natürlich auch Nasenbluten, also äußere Anwendungen. Sogar bei Windpocken, Ekzemen, Kandidose oder auch Hautkrebs. Also mit einfachen Worten, ein ganz fantastisches Superheilmittel. Und nun gehen wir natürlich einen Schritt weiter. Und jetzt kommen wir zum physiologischen Ablauf, also die Musik des Organsystems. Ich hole erst ein bisschen weiter aus. Also in der traditionellen chinesischen Medizin spielt die Milz eine große Rolle für unser Wohlbefinden und gilt als Schaltstelle eines Energiekreislaufs, der die Aufnahme, Aufspaltung, Resorption und Verteilung von Nahrungsmitteln steuert. Das hatte ich schon, ich sage mal, versucht zu erklären in meinen Vorträgen. Sie wird bei jeder Art von Erkrankung als erstes therapiert. Die Milz steht für das Element Erde und für die Kraft aus der Mitte. Sie teilt die Nahrung in flüssig und fest und hilft mit, die Körperflüssigkeiten zu verteilen. Die erhöhte Belastung der Milz durch den übermäßigen Konsum von zuckerhaltigen Getränken und Süßigkeiten und vor allen Dingen thermisch kühler Lebensmittel wie Joghurt und anderen Milchprodukten erschöpfen und schwächen die Energie des Organs und bringen es aus der Balance. Gedanken beeinflussen den Funktionskreislauf. Die so geschwächte Milz kann die Nahrung dann nicht richtig verarbeiten. Die Folge ist die Ansammlung von Flüssigkeit bzw. Schleim und schädliche Feuchtigkeit im Organismus. Die Milz hat hier als Zwischenspeicher nicht die Möglichkeit, die Feuchtigkeit oder den Schleim selbst abzugeben. Dazu benötigt sie Hilfe. Schleim wird oft in der Form des uns bekannten Schleimes bei einer Bronchitis oder Sinusitis entsorgt, also durch eine Erkältung beispielsweise. Er kann aber auch durch Ausfluss als Schleim über den Darm, über die Haut bei nässenden Dermatosen ausgeschieden werden. Bitterstoffe, wie sie beispielsweise in Endiviensalat oder Chicorée enthalten sind, stärken zum Beispiel die Milzkraft. Milz gleich Energie gleich Qi. Um unser Immunsystem zu stärken, zu dem die Milz gehört, empfiehlt die chinesische Ernährungslehre, Knoblauch, Zwiebel und Fenchel, alle Zwiebelgewächse, Rettich und Radieschen. So können sie, können Sie durch ein leckeres Essen zusätzlich etwas für Ihre Gesundheit tun. Heilpflanzen mit Bitterstoffen helfen unserer Milz natürlich auch. Ja, also wie zum Beispiel Löwenzahn, Brennnessel, Berberitzenwurzel, Gundelrebe, Salbei, Enzian oder Menning. Ah, sogar Kalmus, Zinnkraut, ja, Wegwarte und Wermut sogar. Ja, du hörst es immer wieder, lass Nahrung deine Medizin sein und Medizin deine Nahrung. Das hat schon Jesus gesagt. Chlorophyll hat einen außergewöhnlich hohen Eisengehalt. Das Eisen hilft dabei, die giftigen Abfälle unter Zuhilfenahme von Sauerstoff zu verbrennen, um ernsthafte Krankheiten, Toxine, Abfall, Gifte, Schleim und zerstörte Gewebe aus dem Körper zu entfernen, bedarf es allerdings eines langfristigeren Konzepts. Bei fehlendem Milz-Qi, also Organenergie der Milz, ist der einwandfreie physiologische Ablauf nicht mehr gewährleistet und es können eben eine Menge Allergien sowie Kreuzallergien, Unverträglichkeiten und Autoimmunkrankheiten entstehen. Wenn unser Organismus seine körpereigenen Bestandteile im Sinne einer Zellveränderung angreift, entsteht eine Autoimmunkrankheit. Die Abwehrstoffe, sogenannte Autoantikörper, lösen eine chronische Entzündung aus. Bei Kollagenosen wie dem systemischen Lupus, da muss ich erst nochmal nachgucken, SLE, Erythematodes, ist das Bindegewebe Ziel des Angriffs. Ebenfalls das der Milz. Bei der rheumatoiden Arthritis werden durch die Autoantikörper vor allem die Knorpel- und Knochenstrukturen zerstört. Doch durch die fehlerhafte starke Immunreaktion des Körpers werden auch innere Organe angegriffen und so geschädigt. Da dies wie alles andere nicht sofort eintritt, sondern eher ein schleichender Prozess sein kann, kommt eine akute Situation erst nach 15, 20 oder 30 Jahren, manchmal auch schon noch länger, erst zustande. Es kommt immer auf die Konstitution jedes Einzelnen an. Ja, und was sagt uns hier ein chinesisches Sprichwort? Zu 3/10 heilt das Medikament, zu 7/10 die richtige Lebensweise. Es wird also die Feuchtigkeit im Organismus durch die schlechte Funktion der Milz verursacht. Die geschwächte Milz kann die Nahrung und die Flüssigkeiten für die ernährende Energie, das Qi, also den Energiefluss, und für das Blut nicht richtig verarbeiten. Und die Folge ist die Ansammlung und das Durchsickern der sogenannten trüben Feuchtigkeit, die in den unteren Körperteil durchsickert. Die angesammelte Abfallfeuchtigkeit verhindert den freien Verlauf der Energie, die durch Stagnierung später die Hitze, ähnlich wie bei einem Komposthaufen, hervorruft. Mit zunehmendem Alter sammelt sich stets eine bestimmte Menge Feuchtigkeit, also Schlamm, an, ähnlich wie Rohre oder Düsen im Laufe der Zeit verstopfen können. Beispiele der für feuchte Hitze oder der feuchten Hitze ist Gallenblase und Nieren, Entzündungen und Steine, Darm- und Harnblase, Entzündungen, Geschwülste, Polypen, Divertikel, Gefäße und Herz, hoher Blutdruck, erhöhtes Cholesterin und Fettwerte, Gelenke, rheumatische Erkrankungen, Arthrose und Gicht, Haut, Ekzeme, Furunkel, Abszesse, Hautgeschwüre, Akne, vor allen Dingen auch Psoriasis. Reproduktionsorgane, also gynäkologische Entzündungen, Ausflüsse, Myome, Polypen, Prostataerkrankungen, also vor allen Dingen Prostataerkrankungen, auch ein Thema in der heutigen Zeit. Fettsucht des Typs Feuchtigkeit, Hitze, harter, vergrößerter Bauch, vor allem bei Männern. Empfohlene Lebensmittel wären hier, es werden also Nahrungsmittel empfohlen, die eine austrocknende Wirkung zeigen und die Hitze abkühlen. Solche Lebensmittel sind vor allem Hyobstränengras oder Sellerie, gekeimte Mungobohnen, Gurken, Möhre oder auch Kressesorten. Alle Melonensorten, frisch natürlich, auch Bananen, Himbeeren, Mandarinen, Ananas, Grapefruit und Preiselbeeren. Auch Preiselbeeren übrigens auch getrocknet, aber auf gar keinen Fall gezuckert. So wie Kräuter. Reis sollte zur Grundgetreidepflanze werden, denn er ist auch leicht harntreibend, hat einen hohen Kaliumgehalt und führt somit die Feuchtigkeit ab. Andere geeignete Lebensmittel sind dann noch Gerstengrauben, Hirse, Buchweizen, Weizenkeimlinge oder auch Dinkelkeimlinge, Gerste, Produkte aus genfreiem Biosoja, zum Beispiel Tofu, also Sojakäse, dann noch Staudensellerie, Zucchini, Kürbis, Chicorée, auch Kopfsalat, Wirsingkohl, genfreier Mais, Kopf- und Chinakohl, Brokkoli, Aubergine, Radieschen, auch der Salbei, Weißdornfrüchte und der grüne Tee, also entweder hier Sencha, Bansha, also nicht fermentiert, oder eben den Matcha-Tee. Und die nicht empfohlenen Lebensmittel sind ganz einfach: Alkohol, Bohnenkaffee, Fette gebratene und gegrillte Gerichte, Wurstwaren, Schweinefleisch, Rindfleisch, Softdrinks wie Eistees, Red Bull, Süßigkeiten, Schokolade, Eis, Joghurt, Quark, Käse, Kuhmilch und alle weiteren Milchprodukte hier raus. Also man sieht doch hier schon auch ganz gewaltig jetzt den Unterschied, ja, zu der ersten Liste von Nahrungsmitteln. Da ist ja schon fast alles dabei gewesen an Gemüsesorten und so weiter und Obst vor allen Dingen. Und alles diese bearbeiteten und denaturierten Sachen, das ist eben sehr schlecht für uns. Beispiele der unzureichenden Milzenergie mit der Stagnierung durch Feuchtigkeit wären übermäßige Müdigkeit, Schlafsucht, Erschöpftheit, Leistungsunfähigkeit, also geistig und auch physisch, unspezifische Verdauungsbeschwerden, Gefühl der Fülle nach dem Essen, weicherer Stuhlgang, Blähungen, Zöliakie, Allergie oder Glutenunverträglichkeiten, Laktoseunverträglichkeit und Allergie gegen Eiweiß der Kuhmilch. 98% der Weltbevölkerung sind davon betroffen. Ja, natürlich auch noch chronisches Ermüdungssyndrom oder Burnout-Syndrom, Zellulitis bei Frauen, Fettsucht des Typs, Feuchtigkeit, Kälte, weicher Hängebauch auch bei Männern. Die Folge ist die Ansammlung der Flüssigkeiten oder eben die Stagnierung der schädlichen Feuchtigkeit. Die angesammelte Feuchtigkeit löscht das natürliche physiologische Feuer des Organs Milz. Es entsteht ein Teufelskreis, wenn die Milz zu schwach ist, dass sie die Feuchtigkeit mit Hilfe des physiologischen Feuers und der Energie verdampfen kann. Dann hindert die stagnierende Feuchtigkeit zugleich die Milz daran, dass sie wieder regenerieren und ihre Energie, also das Qi und Yang, ergänzen kann. Sie kommt in die Imbalance und verliert ihren organischen Schutzmantel. Dieser Zustand stellt einen Mangel auf dem Niveau der Milz dar und einen Überschuss an Feuchtigkeit. Die unzureichende Milz mit der Stagnierung der Feuchtigkeit beginnt oft schon im Kindesalter infolge des übermäßigen Konsums von Süßigkeiten, Fetten, Ölen, gebratenes, gegrilltes, frittiertes Fastfood oder Weizenmehlprodukten, also viel Gebackenes, natürlich auch mit Zucker und so, was natürlich auch schon wieder zu Abhängigkeiten führt. Der Weizen bringt nämlich die sogenannte Kühle und Feuchtigkeit und deshalb löscht er das Feuer und erhöht zugleich die Feuchtigkeit. Durch den übermäßigen Verzehr von Weizenmehl lösen wir heute die Epidemie der Zöliakie, also die Glutenunverträglichkeit, aus. Ähnlich steht auch die hohe Aufnahme von Milch und Milchprodukten hinter vielen Allergien, Erkältungskrankheiten wegen der starken Verschleimung des Organsystems. Meine Empfehlung wäre natürlich hierzu, für einen Zeitraum von 3 Wochen würden sich Monogerichte, also Congees, Getreidebreis eignen, die das Yang fördern. Neutrale Nahrungsmittel wie Getreide liefern Energie. Gerichte mit Getreide haben Power und wirken balancierend auf die Organe und die allgemeine Stimmung. Sie beruhigen den Geist und das Denken wird wieder in geordnete Bahnen gelenkt. Das wäre ja auch sehr wichtig. Es stärkt nebenbei die kosmische Energiezufuhr. Und in Kombination mit gedünstetem Gemüse erhält der Körper die Chance, sich besser zu entgiften. Danach kann man wieder im Allgemeinen leichte und einfach verdauliche Gerichte zubereiten, wie Suppen, gedünstetes Gemüse mit Kartoffeln, trocknende und erwärmende Gerichte. Eine gute Möglichkeit ist gedünstetes Gemüse mit Reis oder mit Graupen, Hirse, Amaranth, Polenta, Bulgur, Couscous, Erbsen, Linsen, Bohnen, am besten weiße Bohnen, Kichererbsen, auch sehr lecker, oder mit Süßkartoffeln. Sehr geeignet ist eben auch eine gewisse Menge von Obst auf nüchtern Magen, wie ich schon beschrieben habe, des Öfteren und vor dem Essen, auf leeren Magen. Mindestens 3 Stunden nach der letzten Mahlzeit sozusagen als Vorspeise wäre natürlich das Obst auch ganz toll. Eine geeignete Ergänzung der Gerichte ist der Zusatz austrocknenden und erwärmenden Gewürzes wie Ingwer, Zimt, Nelke, Muskatnuss, schwarzer und grüner Pfeffer frisch oder sorgsam getrocknet, damit die Inhaltsstoffe nicht verloren sind. Oder Kardamom. In meinem Vortrag Naturis Diet, das Konzept zur Gesundheit und Vitalität, sind alle wichtigen Gewürze aufgeführt. Jedes Essen ist stets gründlich zu zerkauen und zu zerbeißen. Genau das machen eben auch viele nicht und schlucken einfach zu schnell größere Stücke mit herunter. Und das ist auch wieder sehr nachteilig. Nicht empfohlene Lebensmittel sind allgemein, werden hier keine sogenannten kalten, feuchten Gerichte empfohlen. Zu den kühlen Lebensmitteln gehören zum Beispiel Gerichte aus dem Kühlschrank, Tiefkühlkost, Eingefrorenes, alle kalten Getränke oder Getränke mit Eiswürfeln, ein Übermaß an kälteraumender Nahrung wie Tomate, Gurke, Champignons, Paprika, Spargel, Spinat, Brokkoli, Blumenkohl und alle Milchprodukte sowie Wassermilch oder Sahneeis, Pfefferminztee. Ist auch kühlend, hat eine thermisch kühlende Wirkung. Schwarzer Tee und grüner Tee ebenso. Olivenöl und Avocado, Wassermelone, Mango, Ananas, Zitrusfrüchte und Bananen beispielsweise fördern bei einem Energiemangel und bereits geschädigtem Organ die Abwehrschwäche. Also darauf muss man natürlich dann auch achten. Also hier dann doch lieber auf thermisch wärmende Nahrungsmittel zurückgreifen oder eben, man muss es ja auch nicht jeden Tag essen. Ein-, zweimal die Woche, das reicht ja dann auch. Jedenfalls, die Abwehrschwäche, Verdauungsprobleme, Konzentrationsmangel und Niedergeschlagenheit verstärkt sich einfach dann. Gerade Kinder und Frauen haben sehr häufig damit zu kämpfen. Zu den befeuchtenden Lebensmitteln gehören zum Beispiel weißer Zucker. Er ist durch Xylit, Birkenzucker oder Stevia zu ersetzen. Honig, Marmeladen, Melasse, Kuhmilch und Milchprodukte, Zitrusfrüchte und Säfte, saure Wirkung. Weiter sämtliche Fetten und fettreichen, gebratenen und öligen Gerichte, Pommes, Frites, Schnitzel, Steaks, alle Sorten Gebackenes wie Brot, Gebäck, Stückchen oder Kuchen sowie alle Sorten von Süßigkeiten. Ebenfalls erhöht das Trinken von Flüssigkeiten unmittelbar vor und während des Essens den Zustand der Feuchtigkeit auf unserem Verdauungssystem und macht sie zu einem moorigen Terrain in unserem Magen und in der Milz. Nicht sehr gut. Also trinken kurz vor dem Essen oder zwischendurch sowie kurz danach verdünnt die Verdauungssäfte ist nicht zu empfehlen. Auch hier wird der physiologisch reibungslose Ablauf unterbrochen. Unverdautes weilt bis zu 3 Stunden im Magen und kann bei Verdünnung weder ausreichend vorverdaut noch weiterverarbeitet werden. Und die Nährstoffe, wie gesagt, die wir dringend brauchen, werden auch hier dann nicht verarbeitet und nicht aufgenommen, nicht absorbiert vom Körper. Was natürlich hierbei auch den Darm ins Fadenkreuz widerruft, ja, da der Mensch meistens gewohnt ist, zum Abendessen Alkohol zu trinken. Und zwar davor, zwischendurch und danach kann man sich vorstellen, wie es im Inneren dann aussieht. Die Übertragung von nicht ausreichend vorverdauten bzw. vorab aufgespaltenen Nahrungsmitteln in das weitere Organsystem beherbergt weitere unerwünschte Nebenwirkungen, die zu vermeiden sind. Stagnierendes Qi der Leber wird in Hitze umgewandelt und bedrückt die Milz und den Magen. Milz und Magen sind eng miteinander verbundene Organe, das ist ein Funktionskreis. Die Milz ist ein Yin-Organ, sie neigt zu Kältesymptomen. Ihr Qi steigt auf und liebt Trockenheit. Der Magen als Yang-Organ neigt eher zu Hitzesymptomatik und er liebt ein feuchtes Milieu. Die Leber ist ein Yin-Organ und sie steht für die Emotionen oder besser die Seele. Die Seele möchte sich aber entfalten und ihre persönlichen Wünsche und Träume erfüllen. Jede übermäßige oder langfristige Emotion kann zur Sperre der Energie der Leber führen und auch der Emotionsstress ist die häufigste Ursache für eine Blockade, die zur Sperre des Leberschieß führt. Geistesgifte wie Zorn, also das wissen wir ja auch, Geistesgifte wie Zorn, Neid, Wut, Frustration, Trauer, das Gefühl der Machtlosigkeit oder der Verklemmung, die auch durch das Gefühl eines Knotens im Hals oder durch den Druck auf der Brust oder unter den Rippen zum Ausdruck kommen kann, sowie auch das Überessen und die Einnahme schwer verdaulicher Gerichte, Kombination Fleisch und Kohlenhydrate, führen zur Stagnierung der Nahrung im Magen und im Darm, welches zur Stagnierung von Leberschi führt. Deshalb sollten sich diese Menschen weder überessen noch zu schwere Fette und schwer verdauliche Lebensmittel konsumieren, wie Fleisch, Brot oder Nüsse. Also Nüsse, ja, das ist ein anderes Thema. Die sind auch leicht säurebildend für den Organismus, aber für zwischendurch können sie also den Energiepegel natürlich stützen. Das stagnierende Leberschi verwandelt sich nach einer bestimmten Zeit in Hitze und man fühlt sich wie ein Schnellkochtopf. In diesem Falle sollte der Mensch die sogenannten heißen Lebensmittel beschränken, wie scharfe, gepfefferte und gewürzte Gerichte. Getränke wie Schnaps entlasten das gesperrte Qi in der Leber zwar für eine Weile, aber sie erhöhen in der Leber auch die Hitze und der überhitzte Schnellkochtopf kann dann explodieren. Da der Bluthochdruck dann ebenso ansteigt. Im akuten Zustand ist statt Schnaps das Weizenbier in Maßen zu empfehlen. Also Weizenbier entstaut die Leber. Aber natürlich nur mal. Und nicht ständig und nicht mehrmals am Tag sowieso nicht. Die Hitze von der blockierten Leber wird auch auf deren Funktionskreis Gallenblase, also Yang-Organ, und ferner auf den Funktionskreis Milz und Magen übertragen. Diese Verkettung der Probleme entsteht oft durch den Mangel an Qi der Milz mit der Stagnierung der Feuchte. In diesem Falle ist es angebracht, Alkohol, also die bekannten Bohnenkaffee, Fette und schwere Gerichte mit Fleisch und Kohlenhydraten wie Nudeln, Brot, Knödeln oder Mehlspeisen sowie fettes Fleisch und Milchprodukte zu vermeiden. Im Falle der Hitze in der Leber, aber genügend starker Energie der Milz, werden auch einige abkühlende Gerichte empfohlen, wie zum Beispiel Kopf- und Eissalat, Sellerie, Spinat, Tofu, Bohnen, Mungobohnen, Radieschen, Koriander, Keime und Sprossen von Getreide und Hülsenfrüchten. Ebenso ist es jedoch notwendig, die Milz stets zu stärken und somit den Anteil von frisch gedünstetem Gemüse und frischem dunklem Blattgemüse zu erhöhen. Allgemeine Nahrungsgrundsätze werden bei diesem Syndrom von der Stärkung der Milz abgewickelt und es wird eine kleinere Menge kalter und kühlender Lebensmittel hinzugegeben. Nach der TCM kann nämlich eine starke Milz die volle und heiße Leber gewissermaßen zügeln. Deshalb ist es so wichtig, stets auch die Milz zu unterstützen und zu kräftigen. Einige Klienten mit chronisch blockierter und heißer Leber benötigen einen bestimmten Plan, an den sich zu halten ist. Er beinhaltet Nahrungskombinationen und Lebensmittel, die helfen. Also einen speziellen oder individuellen Energieplan und Ernährungsplan zu machen, biete ich natürlich an. Auf meiner Seite naturalis-diet.de. Er beinhaltet Nahrungskombinationen und Lebensmittel, die helfen. Eine Tendenz beispielsweise für eine Blockade der Leber wäre ein bestimmtes fehlendes Maß der Entspannung, des Freisinns, der Kreativität und des Abstands. Solchen Menschen ist mehr als die strenge Diät zu empfehlen, sondern eben auch die psychische Entspannung, das Lösen der Lebensprobleme, Ablegen von Konditionierungen, regelmäßige Erholung, Yoga, Sport, Entspannung und Meditation, ein gewisses Maß an Lebensgenuss und erotischem Sex würde da auch mit hineinfallen. Und jetzt behandle ich noch als abschließend von diesem Vortrag das unzureichende Yin der Nieren. Und dann machen wir erstmal noch für heute dann Schluss und weiter geht es natürlich mit diesem Thema dann das nächste Mal. Also das unzureichende Yin der Nieren. Die Nieren bzw. Nebennieren sind sozusagen die Vorratskammer unserer Energie und es gilt der Grundsatz, dass wir nur so stark und alt werden wie unsere Nieren. Das ist so ein allgemeiner Überbegriff. Wie unsere Nieren es eben uns erlauben. Die Nieren beinhalten die geheimen Kräfte des Lebens. Ich hatte es schon mal erwähnt, sie werden die Essenz genannt. Hier sind die Kräfte der Sexualität, der Reproduktion, der Lebenszyklen, des Alterns und des Todes verborgen. Das Organ regiert die Willenskraft, das Durchhaltevermögen, die Libido und das Selbstbewusstsein. Außerdem empfängt die Niere das Qi der Lunge und ist daher auch an der Atembewegung beteiligt. Kann die Niere das Lungen-Qi nicht halten, kann es zu Atembeschwerden kommen. Eng verbunden mit der Lungenenergie ist infolge der Dickdarm-Yang-Organ. Funktioniert die Verdauung nicht, können sich auch hier Atembeschwerden und sogar Asthma einstellen. Die Blase ist wiederum eng mit dem Nieren-Qi verbunden. Die Blase, also ein Yang-Organ, ist der größte Meridian, Energiebahn, also unsere Energiebahn, Meridiane im, oder auch, man spricht auch von Energielinien im Körper, ja, und über bestimmte Zubus, also Energiedruckpunkte, ja, wie beim Shiatsu, noch mit weiteren Organen verbunden, wie zum Beispiel mit dem Dünndarm. Dünndarm, Herzkreislauf, Dreifacherwärmer ist auch wieder ein Funktionskreis. Oder der Dickdarm mit der Lunge und so weiter ist auch ein Funktionskreis. Die hektische Lebensweise und die Fehlernährung führen zum schnelleren Ausbrennen, zur Verbrennung des Lebensfeuers, der Essenz unserer Energie, der eigenen Kerze, wenn man sich das Wachs der Kerze hier als Yin der Nieren und Nebennieren vorstellen will. Ja, also das ist. Verinnerliche das am besten noch einmal. Das Feuer des Lebens der Nieren ist die Quelle der Nährstoffe für das Feuer der Milz und des Magens. Die sämtliche Nahrungsstoffe, die durch dieses Verbrennen entstanden sind, als Brennstoff in den Yin-Reserven der Nieren ablagern. Die Funktion des Magens und des Darms beginnt jedoch nach dem 40. Lebensjahr schwach zu werden und führt so zur Schwächung und zum Mangel an Yin in den Nieren, das man sich als Schmieröl vorstellen kann. Der Mangel an Yin der Nieren kommt durch das vorzeitige Altwerden, durch das Austrocknen und das Schrumpeln der Haut, durch das vorzeitige Ergrauen des Haars oder durch Haarausfall. Durch die Parodontose, durch die verringerte sexuelle Leistungsfähigkeit oder durch einen verlangsamten und getrübten Sinn zum Ausdruck. Im Falle, dass die Milz gesund und stark ist, produziert sie ein Übermaß an Energie, also Qi, und an Blut, der nachts und in den Morgenstunden in der Zeit der Körper- und Organregeneration zur Essenz umgewandelt wird, die sich in den Nieren ablagert. Bei einer schwachen Milz und beim Mangel an Yin in den Nieren ist es deshalb notwendig, zunächst die richtige Funktion der sogenannten mittleren Feuerstätte, also der Milz und des Magens, ein Funktionskreis, ich sage es nur nochmal, zu gewährleisten. Und deshalb basiert auch die Behandlung der Insuffizienz der Nieren zugleich auch auf der Therapie der Milz. Und wie es da weitergeht, das berichte ich dann in der nächsten Folge. Also bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntagabend und gehabt euch wohl. Bis dann, ciao.